Ja, das Jahr geht zu Ende. Ein neues Jahr liegt vor uns. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf das Jahr zurückschaut, ob es für euch ein gutes Jahr war oder kein so gutes Jahr, vielleicht ein Jahr mit vielen schmerzhaften Erfahrungen, vielleicht auch ein Jahr mit guten Erfahrungen. Wird sicher bei jedem auch anders sein. Als Gemeindeleitung hatten wir den Eindruck, dass wir auch einige Leute unter uns haben, die zurzeit viel Schweres zu tragen haben, wo viele schmerzhafte Erfahrungen gemacht werden, wo es deshalb auch wichtig ist, dass wir in Beziehungen zusammenstehen, so wie Rolf es auch erwähnt hatte. Deswegen auch diese Aktion, Liebe in Aktion, wo wir lernen, stärker in Beziehungen miteinander zu leben und einander helfen in schwierigen Situationen, durch schwierige Lebensphasen hindurch. Aus diesem Grund habe ich heute einen Text gewählt, in dem Paulus eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die er gemacht hat, beschreibt und man auch ein bisschen heraushören kann, wie er damit umgeht. Es ist ein recht unbekannter, ja unscheinbarer Text. Ich denke, ihr werdet euch wahrscheinlich kaum erinnern, dass dieser Text in der Bibel steht. Man liest so drüber und ich habe auch oft über diesen Text so drüber gelesen, aber vor ein paar Monaten, als ich ihn las, da habe ich plötzlich gemerkt, huch, da steckt was drin. Moment mal, was ist da eigentlich los? Und habe so ein bisschen versucht, die Zusammenhänge zu rekonstruieren und war erstaunt herauszufinden, was da wohl so abgegangen ist und was mit Paulus los war und in welche Situation das so entstanden ist. Und ich möchte euch gern mal hineinnehmen in diesen Text, wenn ihr ihn gerne lesen wollt. Er findet sich in 2. Timotheus, Brief des Paulus, den er an Timotheus geschrieben hat. Der 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 15 bis 18. 2. Timotheus 1, 15 bis 18. Paulus schreibt an Timotheus, du weißt, Timotheus also, du weißt, dass alle Gläubigen in der Provinz Asien mich im Stich gelassen haben, auch Phygelus und Hermogenes. Nur Onesiphorus hat treu zu mir gehalten. Möge seine Familie die Barmherzigkeit des Herrn erfahren. Denn er hat mich oft ermutigt und hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen, obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Im Gegenteil, sobald er in Rom war, suchte er nach mir und gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte. Wenn er an jenem großen Tag vor dem Herrn steht, möge dieser ihm sein Erbarmen schenken. Und wie viele Dienste er in Ephesus getan hat, weißt du, Timotheus, selbst am besten. Paulus spricht hier von einer Erfahrung, die ihn wohl ganz tief geschmerzt hat, die ganz tief ihn berührt hat, negativ berührt hat. Er beschreibt sie hier in Vers 15, er sagt, Timotheus, du weißt, dass alle Gläubigen aus der Provinz Asien mich im Stich gelassen haben. Andere übersetzen und schreiben, sich von mir abgewandt haben oder sich von mir distanziert haben, mich allein gelassen haben, mich im Stich gelassen haben. Alle Gläubigen, nicht nur einige, sondern wirklich alle Gläubigen aus der Provinz Asien haben Paulus im Stich gelassen. Provinz Asien, was ist das? Das ist natürlich nicht der Kontinent Asien, sondern die römische Provinz Asien. Das ist der heutige westliche Teil der Türkei. Man muss sich mal bewusst machen, dass in dieser Provinz Asien Paulus ganz besonders viel hineininvestiert hat. Wir wissen ja, dass Paulus auf seinen Missionsreisen oft nur wenige Tage, ein paar Wochen, manchmal ein, zwei Monate an einem Ort blieb und dann weiterging, weil er so das Prinzip hatte, damals das Evangelium zu predigen, dann an den nächsten Ort zu gehen, dort zu predigen, vielleicht auch eine Gemeinde in kürzester Zeit zu gründen, dann weiterzugehen. Oft war es aber einfach so, dass er vertrieben wurde, ihm blieb gar nichts anderes übrig. Man hat ihm nachgestellt, wollte ihn umbringen, da musste er weitergehen. Außer in Ephesus blieb er über 2 Jahre, vielleicht so an die 2,5 Jahre blieb er in Ephesus. Ephesus ist ein Zentrum der Provinz Asien. Das muss man sich bewusst machen, damit man hier diese Zusammenhänge versteht. Ich möchte euch das, mit euch das mal kurz durchlesen. Apostelgeschichte 19, Vers 8 bis 10. Apostelgeschichte 19, Vers 8 bis 10. Da wird das beschrieben, was Paulus in Ephesus tat. Er schreibt hier, drei Monate lang ging Paulus regelmäßig in die Synagoge von Ephesus und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes. Und dann überspringe ich mal hier weiter. Dann ist es so, dass die Juden ihm nicht zustimmen, sich gegen ihn wenden. Und dann steht hier Folgendes am Ende von Vers 9. Von da an sprach Paulus täglich im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. Das tat er volle 2 Jahre lang, so dass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörten. Also, Paulus war zunächst mal 3 Monate lang konzentriert auf die Synagoge. Dort hat er gepredigt, 3 Monate, das ist eine lange Zeit für ihn. Und dann hat er 2 Jahre lang in einem Lehrsaal, oder Schule übersetzt Luther, in der Schule des Tyrannus, also so ein Raum, irgendeine Art Schule von Tyrannus. Dort hat er 2 volle Jahre lang gepredigt, und zwar täglich. Habt ihr das gemerkt? Das stand, er hat täglich 2 Jahre lang evangelisiert. Also das ist eine Evangelisationsmethode, wäre mal vielleicht für uns was eine Idee. 2 Jahre lang jeden Tag. Und dann steht ja hier der Satz, so dass nach und nach alle Menschen aus der Provinz Asien die Gelegenheit hatten, das Evangelium zu hören. Das heißt, Paulus hat sich Ephesus als Stützpunkt genommen und hat da jeden Tag 2 volle Jahre lang evangelisiert, gepredigt, missioniert. Und das hat sich rumgesprochen in der ganzen Provinz Asien und die Leute kamen. Sie wussten, jeden Tag ist da was los. An einem Tag kam mal einer, am nächsten Tag der andere. Von den ganzen Städten drumherum kamen Leute, bekehrten sich, gingen zurück, gründeten Gemeinden. Deshalb wissen wir, dass in Sardes, in Hierapolis, in Kolossee, in Philadelphia, in Thyatira, die ganzen Städte da drumherum, überall christliche Gemeinden waren, obwohl Paulus da eigentlich selbst nicht unbedingt war, kaum in einer dieser Städte. Aber die sind alle so entstanden, dass diese Leute nach Ephesus kamen, dort hörten und dann zurückgingen und dort Gemeinden entstanden sind. Also, in der Provinz Asien und konzentriert in Ephesus hat Paulus ganz besonders viel hinein investiert und hat dort 2 Jahre plus die 3 Monate und vielleicht noch ein bisschen mehr, also fast 2,5 Jahre intensiv missioniert. Das heißt, die allermeisten Leute, die dort zum Glauben kamen, kamen durch Paulus zum Glauben. Die ganzen Gemeinden, die dort entstanden sind, sind durch Paulus entstanden. Paulus kannte die ganzen Leute da. Er hatte da wirklich sich hinein investiert. Und jetzt? Jetzt ist er in Rom, im Gefängnis, schreibt er hier. Ich bin in Rom, in Gefangenschaft, liege in Ketten. Es droht ihm das Todesurteil. Und er sehnt sich danach, dass er jetzt Unterstützung bekommt. Er sehnt sich danach, dass die Leute ihn jetzt nicht im Stich lassen, besonders die, in die er so viel hinein investiert hat, mit denen er so eng verbunden war, mit den Christen in Ephesus, mit den Christen in der Provinz Asien. Aber was muss er erleben? Er sagt, alle Gläubigen der Provinz Asien haben mich im Stich gelassen. Könnt ihr es nachvollziehen, wie es ihm wohl gegangen ist? Wie tief ihn das geschmerzt haben muss? Was hat er wohl empfunden? Wie kann das sein? Ich habe da alles gegeben. Tag und Nacht habe ich da gearbeitet. Und nun, wo ich Ihre Hilfe brauche, lassen Sie mich einfach im Stich. Man merkt, dass Paulus tief getroffen hat. Der sagt, dass alle Gläubigen in der Provinz Asien haben mich im Stich gelassen. Warum sie das gemacht haben, wissen wir nicht. Man kann Mutmaßungen anstellen. Vielleicht war es einfach so, dass sie gedacht haben, ja Paulus, du bist ja auch selbst schuld. Warum musst du so die Juden provozieren? Warum hast du das nicht selbst fast provoziert, dass du da nach Rom gekommen bist und jetzt ins Gefängnis? Hättest du auch ein bisschen vorsichtiger vorgehen können? Vielleicht hatten sie auch schlicht Angst gehabt, mit einem Gefangenen Kontakt zu halten, der wahrscheinlich die Todesstrafe bekommen wird, ihn zu besuchen eventuell, wie es Onesiphorus ja dann tat. Also das war nicht ungefährlich. Kann auch ein Grund sein, dass sie deswegen ihn da nicht unterstützt haben, sondern ihn allein gelassen hat. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hatten sie irgendwie ihre Gründe. Vielleicht waren sie auch gleichgültig ihm gegenüber geworden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Paulus hat erwartet, dass sie ihn in dieser schweren Situation unterstützen, hat aber das Gegenteil erlebt. Und das Ganze spitzt sich hier ja auch zu. Denn der Satz ist noch nicht zu Ende. Er sagt, du weißt, dass alle Gläubigen in der Provinz Asien mich im Stich gelassen haben, auch Phygelus und Hermogenes. Phygelus und Hermogenes, kennt ihr jemand? Völlig unbekannte Namen, ja? Also kommen auch nur hier vor. Weiß auch kein Mensch, wer diese zwei Personen waren. Und doch, denke ich, kann man mutmaßen, dass es für Paulus ganz besonders wichtige Leute waren. Sonst hätte sie ja hier nicht so extra erwähnt. Also muss es wohl so sein, dass Paulus gedacht hat, wenigstens die beiden, Phygelus und Hermogenes, die werden mich nicht im Stich lassen. Okay, ich kann es akzeptieren, das Gros der Gemeinde hat mich im Stich gelassen, aber die beiden, zu denen hat er ja offenbar eine besondere Beziehung. Vielleicht hat er mit den beiden besonders viel gearbeitet, vielleicht waren es Gemeindeleiter, der eine aus Hierapolis, der andere vielleicht aus Sardes, ich weiß es nicht. Vielleicht waren es Leiterpersönlichkeiten in dieser Provinz Asien, für die Paulus extra, ja, mit denen er extra viel vielleicht zusammen war und wo Freundschaften sich entwickelt haben, wo er wusste, auf die kann ich mich verlassen. Aber auch Phygelus und Hermogenes lassen ihn im Stich. Vielleicht treue Weggefährten. Wie viel schmerzhafter noch muss diese Erfahrung gewesen sein. Nicht nur Menschen, zu denen man eine Beziehung hat, aber vielleicht keine intensive, sondern auch Menschen, wo man dachte, ja, da habe ich ja wirklich eine Freundschaft, eine tiefe Beziehung. Auch da erlebt Paulus, auch die lassen ihn im Stich. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele von uns schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Dass Beziehungen auseinandergegangen sind, Freundschaften zerbrochen sind. Dass wir in Notsituationen uns allein gelassen gefühlt haben und auch tatsächlich vielleicht allein gelassen wurden. Ich denke, dass das viele von uns schon erlebt haben. Ja, es gehört wohl zu den Erfahrungen des Menschseins dazu, dass uns sowas begegnet. Es ist wohl eine der sehr schmerzhaften Erfahrungen des Menschseins, dass wir erleben, wie tiefe Beziehungen auseinandergehen, wie wir uns im Stich gelassen fühlen. Ich habe es einmal erlebt, wie das so mal passiert ist, wo ich jahrelang daran zu knabbern hatte, in der Jugendzeit, als Jugendlicher, hatte ich eine ganz intensive Beziehung mit einem Freund. Wir waren eigentlich jeden Tag zusammen. Wir haben viel zusammen gemacht, viel Freizeit zusammen verbracht, aber auch sehr viel in der Gemeinde zusammen gearbeitet, sehr viel Jugendstunden, Jugendgottesdienste gemacht, also wirklich ganz intensiv zusammen gelebt. Und dann ging ich zum Studium, ging er zum Studium und es war so, dass wirklich von heute auf morgen die Beziehung auseinanderging. Ich weiß bis heute nicht, wie das geworden ist. Also ich hatte den Eindruck gehabt, dass ich von meiner Seite versucht habe, das auch sicher nicht mehr in der Intensität, aber doch aufrecht zu erhalten, habe immer wieder mal angerufen, besucht, geschrieben, aber von ihm kam irgendwie nichts zurück. Ich weiß nicht, woran es lag. Manchmal denke ich, sollte ich vielleicht nach so vielen Jahren ihn mal ansprechen, wie das kam. Er ist vom Typ halt jemand ganz anderes, mehr ein Sanguiniker, der heute hier ist, morgen war anders. Aber trotzdem habe ich gedacht, wie kam das? Ich weiß, dass mich das jahrelang sehr beschäftigt hat, sehr auch bedrückt hat, dass das so geschehen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von uns ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben, dass wir viel in eine Beziehung hinein investiert haben und sie ist dann auseinandergegangen. Wie gehen wir damit um, wenn das passiert? Wie geht Paulus damit um? Das Tolle hier bei Paulus finde ich zunächst mal, dass er das nennt, dass er das ausspricht, dass er sagt, alle Gläubigen in der Provinz Asien haben mich im Stich gelassen, selbst Phygelus und Hermogenes. Dass er das nicht in sich hineinfrisst, sondern das ausspricht, sagt, so ist es. So ist es mir ergangen, Timotheus, so ist es. Und ich fühle mich gekränkt und verletzt. Aber das Interessante bei Paulus ist, er zieht sich deswegen nicht zurück und sagt, ich investiere nichts mehr in Beziehungen hinein. Es hat eh keinen Wert, das bricht eh wieder auseinander. Sondern das Interessante ist ja bei Paulus, dass man, wenn man so seine Briefe liest, merkt man, dass er immer Leute um sich herum hat. Auch Leute, mit denen er intensiv zusammen ist. Selbst hier, wenn wir zwei Kapitel weiter blättern in Kapitel 4, war ich überrascht, wie viele Menschen er da nennt. Zum Beispiel Kapitel 4 ab Vers 10, er sagt, Demas hat mich verlassen, also nochmal einer, der ihn verlassen hat, ja. Demas hat mich verlassen, weil er die Welt wieder lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich abgereist. Crestes ging nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Lukas ist der Einzige, der noch bei mir ist. Bring, wenn du kommst, Markus mit. Er wäre mir bei dem Dienst, den ich hier zu erfüllen habe, eine große Hilfe. Tychikus habe ich nach Ephesus geschickt. Bei Carpus in Troas ließ ich meinen Mantel zurück. Bring ihn mit, wenn du kommst, und ebenso die Buchrollen, vor allem die Pergamente. Alexander, der Schmied, hat mir viel Böses zugefügt. Der Herr wird so an ihm handeln, wie er es verdient hat. Merkt ihr, wie viele Personen er erwähnt? Demas und Alexander, also Demas, der ihn im Stich gelassen hat. Alexander, der ihm viel Böses angetan hat, die anderen, die an andere Orte jetzt gingen, aber die der Paulus zum Teil auch hingeschickt hat, dann sagt er, bringt mir den Markus mit. Wisst ihr, wer der Markus ist? Das ist der, der bei der ersten Missionsreise mit Paulus zusammen war und wo es dann den Knatsch gab zwischen Paulus und Barnabas und der Paulus mit dem Markus nicht mehr zufrieden war, hat gesagt, das ist ein Angsthase, der will ja nicht mehr mit uns weitergehen, mit dem, der ist kein guter Mitarbeiter. Hier merkt er halt, der Markus, Den brauche ich wieder. Er hat plötzlich erkannt, das ist ein ganz wertvoller Mitarbeiter. Man merkt, dass Paulus, obwohl er so viele Enttäuschungen mit Menschen erlebt hat, trotzdem Mut hat, neu Beziehungen zu knüpfen, neu Mitarbeiter zusammenzustellen, auch viel in Mitarbeiter hinein zu investieren. Finde ich erstaunlich bei Paulus, dass er so umgeht. Und ich denke, es ist eine Ermutigung für uns zu sagen, wir geben nicht auf, wir resignieren nicht. Auch wenn wir wissen, es kann wieder auseinandergehen, Menschen können uns enttäuschen, Beziehungen können kaputt gehen, dass wir Mut haben, neue Beziehungen einzugehen, neue Beziehungen aufzubauen, neu in Freundschaften zu investieren. Warum ist das so wichtig? Schlicht und einfach, weil wir Menschen sind. Und weil wir Menschen sind und solange wir Menschen sind, brauchen wir Beziehungen. Wir sind als Beziehungswesen geschaffen von Gott, als Gemeinschaftswesen, als Beziehungswesen. Wir können anders nicht leben. Gott hat sich so Leben gedacht. Deshalb ist es ganz schlimm, wenn wir resignieren und zurückziehen und nur so für uns leben. Das ist nicht Gottes Wille und Plan und so kann Leben auch nicht gelingen. Schon auf den ersten Seiten der Bibel sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Das gilt natürlich ganz besonders für die Ehe, aber nicht nur, denn nicht jeder lebt in einer Ehe. Es gilt generell, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Es ist gut, dass er mit anderen zusammenlebt, auch wenn das viel Herzeleid bringen kann. Selbst Jesus, der Sohn Gottes, sehnte sich nach menschlicher Begleitung und Beziehung. Das beste Beispiel ist, als er im Garten Gethsemane ist, vor seinem schweren Gang ans Kreuz, wo er geht und betet, da nimmt er einige seiner Jünger mit und hofft darauf, dass sie ihn jetzt unterstützen, dass sie mitbeten, dass sie diese schwere Stunde bei ihm sind, in dieser schweren Stunde. Und dann merkt er, sie sind eingeschlafen und sagt zu ihnen, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Er hat es sich so danach gesehen, dass in dieser ganz schwierigen, der schwersten Phase seines Lebens jetzt seine Freunde bei ihm sind, ihn unterstützen, mit ihm beten, ihn ermutigen. Selbst Jesus hat das gebraucht, wie viel mehr wir. Als ich so über das Thema nachdachte, habe ich gedacht, wo habe ich vielleicht Menschen im Stich gelassen? Wo habe ich Beziehungen kaputt gehen lassen? Wo bin ich da schuldig geworden, wo ein anderer auf mich gehofft hatte und ich nicht da war? Alle haben Paulus im Stich gelassen, alle aus der Provinz Asien. Wirklich alle? Habt ihr genau zugehört? Alle? Nein. Nein. Zum Glück geht der Satz weiter, beziehungsweise es beginnt ein neuer Satz, Vers 17. Nur Onesiphorus hat treu zu mir gehalten. Wow, wenigstens einer. Und das ist die Erfahrung, die wir ja doch immer wieder machen. Wenn wir in der Notsituation drin sind, dann ist unser Blickwinkel oft sehr eingeschränkt, unsere Wahrnehmung, dass wir sagen, jetzt ist keiner da, alle lassen mich im Stich und wir sehen es oft nicht. Aber wenn man objektiv hinsieht, dann wird man merken, es ist meistens so, dass da einer, zwei, drei sind, die wirklich bemüht sind, bei uns zu sein, uns durch eine schwere Zeit zu begleiten. Habe ich auch erlebt. Und Paulus, nachdem er geschrieben hat, alle aus der Provinz Asien haben ihn im Stich gelassen, selbst Phygelus und Hermogenes, auf die er so gesetzt hat, plötzlich fällt ihm ein, nein, halt, stopp, nein, nur Onesiphorus hat treu zu mir gehalten. Auch von Onesiphorus wissen wir nicht viel. Er ist hier erwähnt und dann nochmal in Kapitel 4, Vers 19. Hier ist ja dann später gesagt, in Vers 18 am Ende, dass er in Ephesus viele Dienste erwiesen hat. Ephesus, zentrale Stadt in Asien, in der Provinz Asien. Also kam er vielleicht aus Ephesus, zumindest war er längere Zeit in Ephesus. Und weil er hier so in Kontrast zu den anderen gesetzt wird, ist sehr wohl davon auszugehen, dass er auch aus der Provinz Asien also kommt, wahrscheinlich aus Ephesus kommt. Ja, das ist das Großartige, dass es das gibt, dass es diese Onesiphoruse, Mehrzahl von Onesiphorus, gibt, die da sind in der Not. Was macht der Onesiphorus? Der Paulus beschreibt es ja wirklich mit vielen Begriffen hier. Er sagt, er hat mich oft ermutigt. Dann, er hat sich nicht geschämt, zu mir zu stehen. Dann, er suchte mich. Er gab nicht auf, bis er mich gefunden hatte. Vier verschiedene Aussagen sagen. Erstens, er hat mich ermutigt. Er hat mich oft ermutigt. Nicht nur einmal, zweimal. Er hat ihn oft ermutigt. Er hatte da offenbar einen langen Atem, Durchhaltevermögen, dem Paulus Mut zuzusprechen. Er hat mich oft ermutigt. Luther übersetzt, erquickt, ist eigentlich vom Wort, das hier gebraucht wird im Griechischen, sehr gut übersetzt, denn wörtlich heißt es abgekühlt. Er hat mich oft abgekühlt. Also Paulus war da in der Hitze des Lebens drin und hat erlebt, dass jemand mit einer Kühlung kam. So wie einem heißen Sommertag, ja, haben wir jetzt gerade nicht schlecht, sich vielleicht zurückzureden, aber ihr wisst, im Sommer ist es manchmal total heiß, man schwitzt und so, ja, und dann kommt jemand und gibt einem ein Glas kaltes Wasser. Ah, so diese Abkühlung, ja, dieser Begriff wird hier gebraucht von Paulus. So war Onesiphorus für ihn, er hat ihn in der Hitze des Lebens abgekühlt, hat ihm dein Glas kühles Wasser gereicht. Er hat sich nicht geschämt, zu Paulus zu gehen, auch keine Angst gehabt, ins Gefängnis zu gehen. Sagte nicht, mit dem Gefangenen will ich nichts zu tun haben. Wer weiß, warum der da auch im Gefängnis gelandet ist. Ja, also er hat sich nicht geschämt. Er ging hin ins Gefängnis, hat den Paulus da besucht. Er suchte ihn. Ja, es war offenbar nicht so einfach, den Paulus in Rom zu finden. Er kam nach Rom und hat sich erkundigt, wo steckt er. Es ist nicht so einfach, einen Gefangenen irgendwo zu suchen. Er hat ihn gesucht, übertragen, er suchte ihn in seiner Not auf. Das ist ein Onesiphorus, der einen anderen in der Not aufsucht. Er gab nicht auf, es war nicht leicht. Er hatte Durchhaltevermögen, um ihn zu finden. In meiner Bibel, ich habe hier übrigens die neue Genfer Übersetzung da, in meiner Bibel ist es überschrieben als ein Beispiel echter Freundschaft. Finde ich eine schöne Überschrift, die Sie hier gewählt haben. Und Onesiphorus ist ein Beispiel echter Freundschaft. Ich habe mir die Frage gestellt und ich bitte euch, sich die Fragen mal zu stellen. Für wen kann ich so ein Onesiphorus sein? Für wen sollte ich vielleicht ein Onesiphorus sein? Manchmal haben wir die Kraft, dieser Onesiphorus zu sein, dann sollen wir es auch sein. Manchmal sind wir selbst in der Lage, wo wir so einen Onesiphorus brauchen, wohl uns, wenn wir dann einen finden. Wir erleben verschiedene Zeiten in unserem Leben. Manchmal können wir selbst so ein Ermutiger sein, manchmal brauchen wir es, dass uns andere ermutigen und begleiten. Paulus im Gefängnis in Rom, wer hat er das durchgestanden? Das Erste, was wir hier gesehen haben, war, weil er menschliche Hilfe erlebt hat. Weil, obwohl ihn so viele im Stich gelassen haben, es den Onesiphorus gab. Und wir haben auch gelesen, der Lukas war ja auch da, ne? Schreibt er später auch. Der Lukas ist der Einzige, der da war. Das ist also das Erste. Paulus erlebt menschliche Hilfe. Wie stehen wir schwierige Zeiten durch? Erstens, dadurch, dass Gott uns Menschen schenkt, die bei uns sind, die uns begleiten, die uns durchhelfen. Aber es gibt auch das Zweite und ihr wisst sicher, um was es gehen wird. Ich möchte es vorlesen aus 2. Timotheus 4, 2. Timotheus 4, Vers 16 und 17, schreibt Paulus. Als ich das erste Mal vor Gericht stand, um mich zu verteidigen, trat niemand für mich ein. Alle ließen mich im Stich. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Der Herr aber stand mir zur Seite und gab mir Kraft, so dass ich meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkündigen, auch bei dieser Gelegenheit in vollem Umfang erfüllen konnte. Und der Herr hat noch mehr getan. Er hat mich dem drohenden Tod entrissen. Also, Paulus beschreibt hier nochmal, die Erfahrung, die er gemacht hat, als er das erste Mal vor Gericht stand, war keiner da, kein einziger, niemand hat ihn unterstützt, alle haben ihn im Stich gelassen. Und dann schreibt er, aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft. Wow, super. Finde ich eine großartige Erfahrung, die Paulus hier gemacht hat und ich hoffe, die wir auch schon gemacht haben. Wenn wir gemerkt haben, wir sind in einer Not allein gelassen, dass Gott da ist, dass wir merken, Gott lässt uns nicht im Stich. Er ist da. Wenn andere Beziehungen brechen, wenn Leute uns enttäuschen, Gott enttäuscht uns nicht. Die Beziehung zu ihm ist unverbrüchlich. Auf diese Beziehung können wir bauen. Glücklich der Mensch, der diese Beziehung hat. Auf menschliche Beziehungen allein dürfen wir uns nicht verlassen. Ich denke, ihr habt es verstanden, ich habe genug betont, wie wichtig menschliche Beziehungen sind und wie wichtig ist, dass wir da hinein investieren. Und doch, müssen wir uns bewusst machen, dass das nicht alles ist und dass das nicht ausreichend ist für ein gelingendes Leben. Paulus beschreibt hier so schön, dass Gott ihn nicht im Stich gelassen hat, dass in der entscheidenden Stunde der Herr da war. So wie auch Jesus in so einer Notsituation ganz allein gelassen wurde, aber der Vater im Himmel hat ihn gestärkt, hat ihm einen Engel geschickt. Menschliche Beziehungen reichen nicht aus. Auch die Beziehung zu Gott ist enorm wichtig. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in diese Beziehung zu Gott hinein investieren. Wir investieren oft viel in menschliche Beziehungen hinein. Das ist ja auch wichtig, sehr wichtig sogar. Aber wir müssen mindestens genauso viel auch in die vertikale Beziehung hinein investieren, nicht nur in die horizontalen Beziehungen. Das andere, was ich sagte, könnte wahrscheinlich ein Psychologe genauso sagen und unterschreiben, weil das von der Psychologie auch schon längst erkannt ist, wie wichtig menschliche Beziehungen sind. Aber hier kommt noch eine ganz andere Dimension hinein, die unser Leben noch ganz anders durchtragen kann, die uns durch Leben und durch Tod hindurchtragen kann, nämlich die vertikale Beziehung, die Beziehung zu Gott. Und ich möchte uns sehr ermutigen, in diese Beziehung sehr viel hinein zu investieren, darauf zu achten, dass sie nicht abflacht, sondern dass sie brennt, dass sie lebendig bleibt, damit wir in schwierigen Situationen feststehen können. Denn Gott von seiner Seite bleibt treu und hält uns durch. Nur wenn wir alles abschotten und wenn wir uns zurückziehen, wie soll Gott da wirken in unserem Leben? Diese Beziehung zu Gott ist natürlich nur durch Jesus möglich. Und nur durch ihn erfahren wir diese enge, diese persönliche Beziehung zu Gott. Und wenn du merkst, ja, diese menschlichen Beziehungen habe ich zwar, aber die Beziehung zu Gott eigentlich nicht so, dann möchte ich dich auch einladen, such diese Beziehung zu Gott durch Jesus. Er ist die Brücke, er ist der Weg zu Gott, er allein. Ich möchte zusammenfassen. Ich denke, viele von uns haben ähnliche Erfahrungen gemacht wie Paulus. Dass wir allein gelassen wurden von Menschen, wo wir dachten, die werden zu uns stehen. Vielleicht ganz besonders auch von Menschen, auf die wir gehofft haben, wo wir dachten, wir sind enge Freunde, dass wir enttäuscht wurden, allein gelassen wurden. Es gehört zu den Erfahrungen des Menschen dazu, dass wir so etwas erleben. Die Folge darf nicht die sein, oder die Reaktion darf nicht die sein, dass wir resignieren und zurückziehen und nicht mehr in Beziehungen hinein investieren, sondern dass wir trotzdem den Mut immer neu finden, Beziehungen aufzubauen, in Beziehungen hinein zu investieren. Dann die Erfahrung, dass wir erleben, es gibt diesen Onesiphorus, diesen Ermutiger, dass das in unserem Leben ja auch eine Erfahrung ist, die wir machen und dass wir uns fragen, für wen können wir so ein Onesiphorus sein, so ein Ermutiger. Und dann drittens, dass wir uns bewusst werden, dass menschliche Beziehungen zerbrechen können, aber die Beziehung zu Gott unverbrüchlich ist. Deshalb wir uns bewusst Zeit nehmen, um in die Beziehung zu Gott zu investieren. Amen.